Ein gesegnetes und gutes neues Jahr. Möge der Herr Jesus Christus all eure Wege begleiten und immer wieder eures Leben mit seiner Gegenwart und mit seiner Liebe, mit seiner Hoffnung, mit seinem Frieden erfüllen. Ich wünsche euch als Einzelne und als Gemeinde, dass ihr wachsen dürft hin zu Jesus, zu dem Leben, das er für euch vorbereitet hat. Gnade sei mit euch und Friede vom Vater und vom Sohn von Jesus Christus. Amen. An diesem ersten Sonntag im Jahr 2018 hören wir auf die Jahreslosung aus Offenbarung 21. Da sagt der auferstandene Herr, und ich lese jetzt den ganzen Vers 6, Offenbarung 21, 6. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Herr Jesus, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm, deine Ehre verkündige. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gäste, diese Jahreslosung stellt uns das Ziel vor Augen. Hier in Offenbarung 21 ist die Zeit des alten Bundes längst überholt, aber auch die Zeit der Gemeinde Jesu liegt abgeschlossen zurück, mindestens 1000 Jahre, denn das 1000-jährige Friedensreich auf dieser Erde ist ebenfalls bereits vorbei. Und Gott hat mit der Berufung seines auserwählten Volkes Israel dieses Volk auch zum Ziel gebracht. Das alles ist vorbei. Es waren 1000 Jahre, in denen die Glieder des Leibes Jesu, in denen die Gemeinde Jesu, in denen die Christen an der Seite ihres Herrn Throne bestiegen und als Könige und Priester mit ihm herrschten und mit ihm richteten. So sagt es kurz vorher, in Offenbarung 21 sagen es die Verse 4 bis 6. Da ist auch der letzte und kurze Aufstand Satans nach dem 1000-jährigen Reich mit Gog und Magog ist überwunden, ist vorbei. All das gehört endgültig der Vergangenheit an. All das und vor allem auch die dafür Verantwortlichen, die für den Aufstand Verantwortlichen, ist dem großen Feuersee überantwortet. Satan und der Tod als die letzten Feinde des Menschen sind beseitigt. Im Feuersee enden zudem auch, so hart wird es dort beschrieben, enden zudem alle Personen, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben stehen. Also das große Weltgericht ist bereits gehalten, vollkommene Gerechtigkeit ist hergestellt und nun beginnt etwas wesentlich Neues. Und ich sah, so beginnt Johannes den Vers 1 in Kapitel 21, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Die alte Schöpfung, von der Gott am letzten Schöpfungstag gesagt hatte, und siehe, es war alles sehr gut, diese alte Schöpfung gibt es nicht mehr. Sie war verunreinigt worden durch die Rebellion des Menschen, durch die Sünde. Sie war mit zu viel Erinnerung an Kampf und Not und Leid und Tod behaftet und war ganz verschwunden. In der neuen Welt Gottes soll nichts mehr daran erinnern, an diese Zeitspanne erinnern. Wir reden manchmal vom Tapetenwechsel. Etwa wenn man nötig hat, um richtig abzuschalten und sich auf die Erholung in den Ferien einschalten zu können, da braucht man einen Tapetenwechsel. Und Gott vollzieht hier einen totalen, einen vollkommenen Tapetenwechsel. Die Lebewesen, die in der neuen Welt Gottes mit dabei sein werden, also der dreieine Gott, seine Engel, Wir Menschen und wohl auch unzählige Tiere, die eben auch als lebendige Seelen bekannt sind, sie alle leben jetzt in einem total neuen, in einem anderen Lebensraum. Und das, liebe Freunde, das ist der Zusammenhang, in den dieses Wort der Jahreslosung hineingestellt ist. Und wir tun gut daran, diesen Zusammenhang einmal auch genauer anzuschauen. Diese Jahreslosung richtet unseren Blick auf das ultimative Ziel. Und so habe ich formuliert als Predigtüberschrift: Am Ziel, der Lebensdurst ist gestillt. Ich hätte auch schreiben können: Der Lebensdurst ist jetzt endgültig gestillt. Wieder einmal stehen wir an dem Punkt, wo wir sagen müssen, Gott macht eine unwahrscheinlich großartige, wunderbare Verheißung. Er sagt: Siehe, ich mache alles neu. Wir stehen gemeinsam am Anfang des neuen Jahres wieder vor dem, am gleichen Punkt, denn wir müssen sagen, wir wissen nicht, was das Jahr 2018 für uns bringen wird. Wir haben so ein paar Ahnungen und Vermutungen, aber so richtig wissen wir es nicht. Menschlich betrachtet sind die Aussichten für dieses Jahr nicht immer nur rosig. Und ich denke, es kommt nicht von ungefähr, dass Gott uns für das Jahr 2018 genau dieses Wort gibt. Ich behaupte, ich bin überzeugt davon, Gott lässt es sich nicht nehmen, egal welche Kommission auch das Wort der Jahreslosung ausgelost hat. Gott lässt es sich nehmen, hier und jetzt seine Hand im Spiel zu haben. In meinem und deinem Leben. Er lässt es sich nicht nehmen. Manche Christen sind da ein wenig kleingläubig und meinen, dass eventuell nur Menschen dieses Wort der Jahreslosung aussuchen. Es wird ja 5 Jahre vorher als Leitwort für das ganze Jahr ausgesucht. Aber ich staune immer wieder, auch wenn ich so die täglichen Losungen aus dem Büchlein von der Herrenhuter Brüdergemeinde anschaue, wie Gott immer wieder direkt in mein Leben durch diese von anderen Leuten ausgesuchte oder ausgeloste Losung hineinredet. Also, halten wir doch mal zunächst fest, Gott lässt sich nicht aus dem Geschäft drängen, auch wenn diese ganze Welt so tut, als ob das so wäre. Gott lässt sich nicht aus dem Geschäft drängen. Das gilt für mich, das gilt für dich, das gilt für diese ganze Welt. Und er verspricht uns dieses eine: Ich will dem Durstigen aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Über alles, was dieses Jahr 2018 für uns bringen mag, der Herr Jesus richtet unseren Blick hin auf das Ziel. Ja, was ist überhaupt das Ziel unseres Lebens? Darf ich es mal so sagen? Ist es nicht das, dass wir alle Gottes Kinder heißen sollen? Und wir sind es ja auch durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und allen Kindern Gottes ist verheißen, dass sie im neuen Himmel und in der neuen Erde dabei sein werden, auf der neuen Erde dabei sein werden. Und dann wird sich im ganzen Umfang diese Verheißung erfüllen. Wir werden trinken aus der Quelle des Wassers des Lebens umsonst und für immer und für ewig. Also alle diejenigen, die da und dort in diesem Leben noch Lebensdurst zu spüren bekommen, werden endlich allen Mangel hinter sich haben. Bitte nehmt euch doch mal die Zeit und lest vielleicht heute Nachmittag oder in den nächsten Tagen diesen ganzen Abschnitt von Offenbarung 21 und dann seht ihr dort etwa auch in Vers 3 aller Mangel, aller Lebensdurst ist gestillt, denn da heißt es, Gott wird selbst unter ihnen wohnen. Alles, was in diesem Leben noch Mangel erzeugt, was uns Not macht, was den Tod bringt, das alles ist weg. Das Erste ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Ja, was machen Menschen nicht alles, um ihren Lebensdurst irgendwie zu stillen? Sehr treffend hat es einmal vor etwa 100 Jahren Eleonore Fürstin von Reuß beobachtet und beschrieben. Und vielleicht könnten wir Alten ja jetzt mal dieses alte Lied singen. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Das Leben des Menschen ist im Grunde genommen ein einziges Jagen nach dem Glück. Eine einzige Suche nach dem Ort, nach der Stelle, wo der Durst des Lebens wirklich gestillt wird. Nun muss man wohl ehrlicherweise zugeben, dass die meisten Leute gar nicht so recht wissen, nach was sie suchen, dass sie vielleicht auch gar nicht bewusst auf dieser Jagd sind, aber sie sind's. Viele versuchen, den Durst nach Leben zu stillen in der Liebe, in einer gelingenden Beziehung. Aber genau das dürfte ja in vielen Fällen der Grund für das Scheitern von Beziehungen sein. Wenn sich zwei Dürstende finden, dann versucht einer, seinen Mangel aus dem Mangel des anderen zu füllen, zu befriedigen. Denn beide sind ja Dürstende. Und dann muss es im Grunde genommen schiefgehen. Darum sage ich bei einer Eheschließung gerne, oder habe ich es gerne so gesagt, bei Trauungen, ihr Lieben, da muss immer Jesus der Dritte im Bunde sein, der den Durst nach Liebe, nach Leben wirklich füllt. Andere versuchen, ihren Lebensdurst in Ehre, Macht und Geld zu befriedigen. Und mal ganz kritisch beobachtet, die ganze Unterhaltungsindustrie lebt im Grunde genommen davon, von Selbstdarstellern, die sich vermarkten, um ins Fernsehen, in die Presse, ins Internet, auf Facebook oder Twitter zu kommen. Oder im ultimativen Nervenkitzel in den verschiedenen Extremsportarten. Da stürzen sich Menschen fast senkrechte Berghänge hinunter mit Mountainbikes, mit Snowboards oder mit Skien. Oder gar in einem Fledermausanzug durch enge Felsspalten hindurch. Und wenn es dann schief geht, dann rückt hinterher ein Bergungstrupp aus, und mir hat das einer so beschrieben in Österreich, um mit Rasierklingen die Überreste vom Felsen zu schaben. Die gefühlte Sinnlosigkeit des Lebens an sich ohne Gott, ohne Jesus Christus, das treibt viele Menschen zu aberwitzigen Verhaltensweisen an. Andere versuchen, mit hemmungsloser Macht über Mitmenschen ihren Lebensdurst zu stillen. Aber da will ich jetzt gar nicht genauer drauf eingehen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Es gibt so unzählige viele Möglichkeiten, mit denen Menschen versuchen, ihrem Leben einen Sinn und einen Inhalt zu geben. Und es ist wohl so, und auch als Christen wollen wir doch das zugeben, viele Menschen scheitern bei dem Versuch, ihrem Leben einen neuen Kick zu geben. Und es hat auch immer wieder bekannte Leute gegeben, die einen neuen Kick sich versprachen, indem sie sich Jesus Christus zuwandten. Das ist nicht der neue Kick, sondern Jesus gibt wirkliches Leben. Natürlich gibt es schon immer viele Leute, die meinen, sie hätten es im Leben wirklich geschafft. Ich kenne eine Familie ganz gut. Da ist die Frau bei einer Evangelisation zum Glauben an Jesus gekommen. Und der Mann, das war ein ganz erfolgreicher, großer Geschäftsmann, er stellte sich innerlich dagegen, dass seine Frau jetzt fromm wurde und ihre Kinder dann auch noch mit zur Gemeinde genommen hat. Und dann ruft an einem Abend der Mann sogar beim Pastor an und sagt zu ihm, er soll doch seine Frau vom Hauskreis nach Hause schicken. Er habe keine gebügelten Hemden mehr. Aber die Frau geht mutig weiter zur Gemeinde, bekennt sich zu Jesus und hin und wieder besucht auch er die Gottesdienste und hat auch Gespräche mit dem Pastor. Er erklärt dem Pastor, ich will doch ehrlich sein, ich bin nicht so weit. 1,5 Jahre später, bei einer Freizeit, wo er mitkam, entscheidet er sich dann doch zu einem Leben in der Nachfolge von Jesus Christus. Und dann sagt er in seinem Lebenszeugnis vor der Gemeinde, wir hatten vorher auch alles, was wir vom Leben erwarteten, aber wir haben gar nicht gemerkt, dass uns das Wichtigste fehlt. Das Wichtigste war und ist die Beziehung zum lebendigen Gott durch Jesus Christus. Diese Menschen hatten in der Illusion gelebt, ihr Lebensdurst sei einigermaßen gestillt, denn sie hatten das Vakuum ihres Lebens gefüllt mit schönem, aber vergänglichem Plunder. Jesus allein kann und möchte den Lebensdurst stillen. Er allein hat das Wasser des Lebens, so wie er der Frau am Jakobsbrunnen das erklärte. Wer von diesem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Und zu diesem Wasser des Lebens Zugang zu haben, das ist das ultimative Ziel unseres Lebens. Liebe Leute, ich denke, es lohnt sich, immer wieder darüber nachzudenken und vielleicht dann auch diese starken Bilder und Worte aus Offenbarung 21 und 22 zu lesen. Vielleicht macht ihr das auch mal so, wie ich es gemacht habe in meiner Vorbereitung, diese Kapitel zu lesen als persönlichen Zuspruch, als persönliche Herausforderung. Und ich habe dann ein paar Verse aus diesen Kapiteln auch für mich herausgeschrieben. In den ersten und letzten Versen von Kapitel 21 und 22 der Offenbarung ist vom Wasser des Lebens die Rede. Dazwischen wird uns in gewaltigen Worten und Bildern Ermahnung und Aufforderung gegeben, unbedingt von diesem Wasser des Lebens zu trinken. Wir sollen alle zu denen gehören, die das gewaltige, das großartige Vorrecht haben, vom Wasser des Lebens trinken zu dürfen. Offenbarung 22, Vers 14. Wie glücklich werden dann alle sein, die ihre Kleider gewaschen haben. Die Tore der Stadt werden ihnen offen stehen und sie haben das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Ich muss mal von dieser neuen Stadt Gottes reden, die da in Offenbarung 21 und 22 beschrieben wird. Die neue Stadt Gottes, das neue himmlische Jerusalem hat verschiedene Bestandteile. Ihr wisst das mit den goldenen Straßen, mit den Toren aus kostbaren Edelsteinen. Aber diese Mauern, diese Straßen, diese Tore, das sind lediglich der Lebensraum. Wohl ein einzigartiger, ein großartiger Lebensraum. Etwas von unvorstellbarer Herrlichkeit. Aber es ist nur der Raum, der das Wesentliche enthält. Ein einfaches Beispiel. Ein schöner Raum. Aber der Raum ist nicht das Wesentliche, sondern wir sind das, was den Raum ausfüllt und ausmacht. Zum Wesentlichen in der neuen Stadt Gottes, im himmlischen Jerusalem, gehört der Baum des Lebens. Und von den Blättern dieses Baumes geht die Heilung der Völkerwelt aus. Wir wollen diese schönen Bilder aus der Offenbarung ja nicht missverstehen. Es sind Bilder von einer Wirklichkeit, von einer Dimension, die unser Denken und unser Vorstellen bei weitem übertrifft. Und sie sind in erster Linie symbolisch zu verstehen. Ich denke zum Beispiel nicht, dass gemeint ist, wenn da jetzt also der Baum des Lebens da steht im himmlischen Jerusalem, dass dann Millionen von Menschen immer wieder hinpilgern, um von den Blättern dieses Baumes wirklich zu essen. Ich verstehe das so. Auch im neuen Jerusalem, in der neuen Stadt Gottes, in der neuen Wirklichkeit, haben wir als Bewohner ewiges Leben, aber nicht aus uns selbst heraus. Dieses ewige Leben kommt von Gott. Wir haben Anrecht am Baum des Lebens, uns davon sättigen zu können. Auch der Baum hat im Übrigen die Lebenskraft nicht aus sich selbst heraus. Nein, er bezieht seine ganze Kraft vom Strom, vom Wasser des Lebens, und der Strom, der fließt vom Thron von Gott und vom Lamm. Der kommt hervor vom Thron, auf dem Gott sitzt und das Lamm sitzt. Ich verstehe das wirklich so. Alles Leben, wirkliche Leben, kommt heute und bis in alle Ewigkeit von Gott und vom Lamm. Vom Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, von Jesus. Da kommt alle Kraft her, kommt alles Leben her. Und ohne persönliche Anbindung an Gott und an Jesus gibt es kein echtes Leben, heute nicht und in Ewigkeit nicht. Und wenn wir einmal enttäuscht sind, weil Dinge sich nicht so ergeben haben, nicht so erfüllt haben, wie wir das gerne wünschten, dann seid bitte nicht enttäuscht am Leben, sondern seid vielleicht nur daran ein bisschen enttäuscht und darüber traurig, dass wir so kleine, manchmal so kleine Herzen haben und Gott eigentlich viel mehr schenken möchte, als wir uns das vorstellen können. Nochmal, dieser Thron, aus dem der gewaltige Fluss mit dem Wasser des Lebens fließt, das den Baum des Lebens auch stark macht, das alles ist in dieser neuen Stadt, im neuen Jerusalem, in der neuen Wirklichkeit vom neuen Himmel und von der neuen Erde. Anteil daran haben alle diejenigen, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Und deshalb heißt dieses Ding ja auch Lebensbuch, weil das Bürgerrecht der Christen darin dokumentiert ist. Ich weiß nicht, wo ihr alle wohnt. Wahrscheinlich die wenigsten in Wielen oder Wollerau oder viele woanders. Also egal, ob in der Gemeinde Wollerau, Pfäffig und Feusisberg oder wo auch immer, unser wichtigstes Bürgerrecht ist da aufgeschrieben bei Jesus im Buch des Lebens. Dein und mein Name im Lebensbuch des Lammes, das verschafft uns freien Zugang zum Baum und zum Wasser des Lebens. Ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Bei meinen Vorbereitungen auf diese Predigt ist mir wieder von Neuem aufgegangen, wie außergewöhnlich stark die Bilder dieser Kapitel 21 und 22 der Offenbarung beschrieben sind. Und in dieser Fülle und in dieser Außergewöhnlichkeit dieser Bilder liegt eine Gefahr. Wisst ihr was? Dass wir uns zu sehr auf die Bilder konzentrieren und zu wenig auf das Wesentliche. Um was es geht, das geht in dieser Pracht, in dieser Fülle verloren und unter. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, da heißt es, dass dieses neue Jerusalem eine Mauer hat mit Toren. Wozu braucht man eine Mauer? Müsst ihr nicht Donald Trump fragen. Wozu braucht man eine Mauer? Und das muss doch ganz wichtig sein, um das Bild, das vom neuen Jerusalem uns vor Augen gemalt wird, auch recht zu verstehen. Diese Stadt kommt ja im Übrigen in Gestalt von einer Braut. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine Stadt kommt in Gestalt einer Braut von oben herab und geht dem Bräutigam entgegen. Das übersteigt meine Vorstellungskraft ganz, ganz weit. Aber was heißt das? Was meint das? Es geht um Vereinigung. Es geht um Gemeinschaft. Es geht um eine tolle, wunderbare Gemeinschaft. Aber wenn eine Mauer da ist, dann geht es auch um Abgrenzung. Eine Mauer trennt, sie trennt die, die innerhalb der Mauer sind und die, die draußen sind. Ja, es gibt auch da ein Draußen, denn sonst würde es keine Mauer brauchen, um abzugrenzen. Und es gibt Tore, da kommt man rein, da hat man Zugang zu dieser Stadt. Aber innerhalb der Stadt und der Mauern sind wirklich nur drei Dinge ganz wichtig. Nicht die goldenen Straßen. Das ist zwar schön beschrieben, aber da ist wichtig der Thron Gottes und des Lammes, da ist der Strom des Lebens, der von diesem Thron ausgeht, und da ist drittens der Baum des Lebens, der mit seinen Wurzeln im Strom des Wassers des Lebens gegründet ist und von dem Heil und ewiges Leben ausgeht. Und eben für uns das Wichtigste ist, daran Anteil zu haben, das Vorrecht zu haben, davon zu genießen, da drinnen zu sein, dabei zu sein, nicht draußen zu sein, sondern drinnen zu sein. Kenner der Offenbarung wissen wahrscheinlich, bin ich ziemlich sicher, dass auch einige unter euch Kenner der Offenbarung sind, dass dieses Bild vom neuen Jerusalem eine Entsprechung in anderen Bildern in der Offenbarung hat. Ein Beispiel. In Offenbarung 22 heißt es, sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Das ist der Name von Jesus. Entsprechend kommt da aber schon mal in Kapitel 13 ein anderer Abschnitt. Der Antichristus, der Wiederchristus, er macht die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen zu machen an ihrer rechten Hand oder an ihrer Stirn, nämlich den Namen des Tieres und die Zahl seines Namens. Da ist eine Entsprechung, die wiedergöttliche, die antichristliche Entsprechung. Sehr exakt ist diese Symbolik. Und da müssen wir uns reinlesen. Und ich bitte euch, schiebt die Offenbarung in eurem Bibelstudium nicht einfach so auf die Seite, weil man vieles nicht gleich versteht, sondern studiert immer wieder. Es ist für uns als Christen wichtig zu verstehen, was da das Wichtige ist. Und wir sollen beim Original bleiben. Den Namen von Jesus tragen und nicht bei der satanischen Verführung, bei der Verblendung oder Nachäffung mitmachen. Und deshalb lädt uns Jesus mit dieser Jahreslosung ein und rufen uns viele Verse in der Offenbarung immer wieder zu, komm, komm doch und nimm. Und wen dürstet, der komme, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Auch da muss ich euch eine wunderbare Neuentdeckung einfach weitergeben. Wisst ihr, dass das, was da in der Offenbarung geschrieben steht, schon 1000 von Jahren zurück Gott in ganz ähnlicher Weise dem Volk Israel gemacht hat? Jesaja 55 heißt es: Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld für das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden David zu geben. Da am Ende, da heißt es, ihr werdet Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Da gibt es die Schlachterbibelübersetzung. Und da heißt es wortwörtlich in der Schlachterbibelübersetzung, wenn ich das noch recht aufgeschrieben habe, eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Wissen wir das noch heute, was gemeint ist mit fetter Speise? fette Speise, das ist ja im Alten Test so etwas wie ein stehender Begriff. Denn die Menschen damals brauchten etwas, was wirklich satt macht. Die Leute mussten damals ja 12 bis 14 Stunden am Tag hart arbeiten und nicht lediglich wie ich bei der Predigtvorbereitung hin und wieder mal die Computermaus verschieben und die Tastatur bearbeiten. Die mussten hart ran. Und da brauchten sie viel Fettes, was sie stark macht. Da, bei meiner Vorbereitung brauche ich nicht viel Fettes. Die damals haben viele Kalorien verbraucht. Was wirklich satt macht und was wirklich Leben gibt, ich finde es total beeindruckend, total interessant, dass Gott schon über 1000 Jahre vorher, vor Johannes und der Offenbarung, diese Einladung den Menschen des alten Bundes gemacht hat. Das Allerbeste gibt es bei mir, sagt Gott, umsonst. Warum so fragt Gott, gebt ihr hart verdientes, sauer verdientes Geld aus für das, was nicht wirklich satt macht? Kommt doch zu mir und esst das Gute, kommt. Leider kriegt nicht jeder dieses Wasser. Es ist an Bedingungen geknüpft. Gott sagt, ich gebe dem Dürstigen umsonst. Wie ist das bei mir und bei dir? Wie ist das bei uns? Haben wir noch manchmal dieses Gefühl, ich brauche noch mehr von Jesus. Jesus, noch mehr von dir. Schaffen wir in unserem Leben immer wieder die Räume, dass wir sagen können, ich empfinde, da muss noch mehr von Jesus bei mir sein. Da muss noch stärker Veränderung in meinem Leben her. Ich muss noch viel, viel ähnlicher werden in meinen Worten, in meinem Verhalten, in meinem Leben. Jesus ähnlicher werden. Und dann dürfen wir zu Jesus gehen und sagen, füll du das, was noch leer ist. Nimm das weg, was deinen Platz, deine Fülle in meinem Leben bisher verdrängt. 3 Bedingungen. Gott sagt, ich gebe dem Dürstenden umsonst. Was ist, wenn der Mensch keinen Mangel mehr empfindet? Was ist, wenn der Mensch denkt, ich habe ja schon alles? Dann betrinkt er sich, wie jemand mal gesagt hat, an den Alkoholpops weltlicher Genüsse und geht für immer verloren. Eine 2. Bedingung nennt die Offenbarung hier in Kapitel 22. Hab ganzes Vertrauen zum Wort Gottes. Ich habe dieser Tage gelesen, gehört, inzwischen gibt es eine sogenannte Jesus-Bibel. Und viele Leute fahren darauf ab. In dieser Jesus-Bibel, da werden die Originalzitate Jesu mit Rot hervorgehoben und alles andere ist schwarz. Und ein Blogger im Internet, der schreibt, alles andere außer den roten Stellen interessiert mich nicht mehr. Liebe Freunde, auf dieser Ebene oder auf der Ebene dieser Anschauung möchte ich mich nicht einlassen, denn da wird die Bibel zerteilt in ganz wichtige Jesusworte und das andere ist nicht wichtig. Nein, die ganze Bibel ist wichtig. Die gesamte Heilige Schrift ist von Gott eingegeben und ich kann nicht einzelne Worte rausnehmen und sagen, das ist viel wichtiger wie das andere. Ein Wort hinzuzufügen oder ein Wort hinwegzunehmen, ist immer der Anfang jeder Bibelkritik. Und weil mir das auszuführen jetzt dafür die Zeit in der Predigt zu schade ist und weil ich ja auch bald Schluss machen muss, darum will ich eigentlich nur jetzt ein Zitat bringen aus der Offenbarung 22, 18 und 19. Wenn Ihnen also diesen Worten, ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch, wenn ihnen jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Zum Schluss meiner Predigt möchte ich nochmal betonen, das Wasser des Lebens, das gibt Gott umsonst. Bei ihm ist der Tod nicht umsonst, aber das Leben. Hört ihr, versteht ihr die Betonung? Bei ihm ist der Tod nicht umsonst, aber das Leben. Mit dem Tod von Jesus Christus hat er teuer bezahlt, was uns Menschen von ihm trennt. Umsonst ist aber das Leben, das Gott uns schenken will, das Gott auch den Menschen um uns herum schenken möchte. Und mit dieser Perspektive wollen wir doch gerne auch in das noch unbekannte Jahr 2018 hineingehen. Vieles hat ja sehr ernst geklungen. Mein zweiter Vorname ist Ernst. Darum will ich mit einer lustigen Geschichte auch enden. Vielleicht kennt der eine oder andere dieses geflügelte Wort, das aus dem Judentum kommt. Da heißt es, du kannst wohl den Esel zum Wasser führen, aber trinken muss er selbst. Es ist unsere Aufgabe zu bezeugen, bei Jesus ist Wasser des Lebens zu haben. Es ist wichtig, dass wir selber dafür sorgen, dass wir selber auch immer wieder von diesem Wasser trinken. Aber wir können niemanden zwingen, das auch zu genießen und zu haben. Aber wir dürfen dafür beten und das möchte ich jetzt auch machen. Herr Jesus Christus, es erfüllt mein Leben. Es macht mein Leben reich, es macht mein Leben zu einem Abenteuer, dass du es immer wieder füllst mit Wasser des Lebens. Dass du es immer wieder füllst mit deiner Fülle. Danke, dass du aber nicht nur mich, sondern uns alle reich machen möchtest mit deiner Fülle. Beschenken möchtest über die Maßen, über unser Verstehen und Begreifen hinweg, auch über unser Bitten hinweg. Aber ich bitte dich, schaff du immer wieder in meinem Leben einen leeren Raum, diesen Durst nach dir und nach dem Lebenswasser. Und es sind viele Menschen um mich herum, Menschen, mit denen ich im Alltag Kontakt habe. Herr Jesus, die haben es nicht begriffen. Die können oder wollen es nicht verstehen. Herr Jesus, mach mich, mach uns zu einem lebendigen Brief deiner Gnade, deiner Liebe, deiner Fülle. Und schenk uns, Herr Jesus, dass wir aus dieser Fülle immer wieder nehmen, Stück um Stück, auch in diesem Jahr 2018. Erfüll diese Gemeinde, erfüll die Menschen in dieser Gemeinde, Herr Jesus, mit deiner Hoffnung, mit deiner Liebe, mit deinem Evangelium. Und ich danke dir, dass wir in dir reich beschenkte Menschen sein dürfen. Amen. Schön, dass wir jetzt eine Anbetungszeit haben dürfen. Unter der Säge Gottes stellen. Würdet ihr bitte dazu aufstehen? Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Und so geht hin im Segen des Herrn. Amen. Ich wünsche Ihnen weiterhin gesegneten Tag und fröhliches Zusammensein auch nach dem Gottesdienst. Auf Wiedersehen miteinander. Und danke, dass ihr mir das Vorrecht eingeräumt habt, am ersten Sonntag im Jahr bei euch zu sein. Daniel, danke, dass du das Predigtrecht abgegeben hast.